HR Info. Wissenswert.
Mit Regina Oehler. Die kleine Freiheit und das große Schweigen. Die 50er Jahre und ihr Erbe. Das ist das Thema unserer Wissenswert-Ausgabe zum 3. Oktober. Wir blicken zurück auf die Geschichte der jungen Bundesrepublik in den 50er Jahren. Denn wie die Weichen damals gestellt wurden, das ist bis heute zu spüren. Es gab damals eine Mischung aus Muff und Moderne. Und manchmal eine Architektur, die sich der deutschen Geschichte stellte. Diese Architektur aber wird gerade, anscheinend in einem Rausch von Geschichtsvergessenheit, abgerissen. Auch darum geht es in dieser Wissenswertausgabe. Wir sind wieder wer, so lautete der Slogan der jungen Bundesrepublik. Und Ludwig Erhard zimmerte zusammen mit vielen anderen am Wirtschaftswunder. Vergangenheitsbewältigung, das war ein schillernder Begriff. Margot Litten hat viele O-Ton-Dokumente aus dieser Zeit gesammelt und sie hat für ihr Feature mit führenden Historikern gesprochen. In der nächsten guten Viertelstunde bietet sie uns einen Streifzug durch die 50er Jahre, immer mit der Frage im Hintergrund: Was war das für ein Umgang mit der Nazi-Vergangenheit und wie prägte er das Leben der Kriegsgeneration und ihrer Kinder und Enkel?
Es geht besser, besser, besser.
Dass dieser Wagen läuft und läuft.
Deshalb,
und
weil es gar kein Wunder ist, sondern weil es die natürliche Konsequenz des Fleißes und der Tüchtigkeit eines ganzen Volkes zu verdanken ist, wenn wir dahin gekommen sind.
Weiter, weiter, immer weiter, weiter, weiter. Wenn es so weiter geht, dann geht es fast zu weit.
So klingt sie, die neue Republik. Die Sehnsucht nach einer heilen Welt ist groß bei den Deutschen. Viele neigen inzwischen dazu, die Nazi-Zeit quasi als Betriebsunfall der Geschichte anzusehen und zu verdrängen. Der Kabarettist Werner Fink.
Ich kam gerade aus dem Krieg und das war das erste Erlebnis, waren keine Nazis mehr da. Es waren früher, also früher, ich weiß genau, wie ich in den Krieg ging, waren so viele Nazis und auf einmal waren sie weg alle. Ich musste mal erlebt haben. Ich habe ja öfter gefragt, entschuldigen Sie, waren Sie mal bei der Partei? Dann sagte der, entschuldigen Sie, was ist das? Ja, vorher waren so viele da. Und dann war es so, dass jeder einen Juden versteckt hatte.
Das war sozusagen das Naheliegende. Das war die Lebenslüge der ersten Generation, die vom Dritten Reich in die neue Demokratie überwechselte. Und das war natürlich praktisch, wenn man so tun konnte, als seien alle unschuldig gewesen, als habe niemand etwas von den Verbrechen der Nazis gewusst. Einige Unverbesserliche glauben das heute noch. Und dass man die Chimäre aufbaute, Adolf Hitler mit ein paar bösen Spießgesellen hätte sich der 80 Millionen Deutschen bemächtigt und die unter Druck gesetzt. Dass 1933 alle, fast alle jubelten, dass im März 1933 die Nazis einen Aufnahmestopp für die NSDAP beschließen mussten, damit nicht alle kommen, damit man nicht mehr den Charakter der Elitepartei hat. Das war 1945, das war 1949, zu Beginn der Bundesrepublik, vollkommen vergessen.
Der Historiker Professor Wolfgang Benz, der über 20 Jahre das Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin geleitet hat. Arbeit ersetzt nach dem Krieg die Trauerarbeit. Und je mehr das Wirtschaftswunder Fahrt aufnimmt, desto geringer wird das Interesse an der Vergangenheit. Zehntausende NS-Verbrecher sind davongekommen. Und die Funktionseliten der NS-Diktatur sind integriert. In die westdeutsche Justiz, Wirtschaft, Wissenschaft und Ministerialbürokratie. Im Bundestag verteidigt Kanzler Adenauer im Herbst 1952 seine Personalpolitik.
Man kann doch ein auswärtiges Amt nicht aufbauen, wenn man nicht wenigstens zunächst an den leitenden Stellen Leute hat, die etwas von der Geschichte von früher her verstehen. Und ich meine, wir sollten jetzt mit der Nazi-Riecherei mal Schluss machen.
Also letztlich war die gesellschaftliche Integration ehemals belasteter gewissermaßen so eine Art Preis, der unvermeidlich war. Millionen von Deutschen waren in der NSDAP gewesen, rund 9 Millionen, jeder vierte männliche Erwachsene. Von daher galt das Diktum des SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher, der ja im Konzentrationslager gewesen war und der gesagt hatte, was sollen wir machen, entweder die Leute erschießen oder für die Demokratie gewinnen. Also musste man sie letztendlich gewinnen, sodass seit Beginn der 50er Jahre die Ergebnisse der alliierten Entnazifizierung rückgängig gemacht werden über das 131er Gesetz, also vor allem viele ehemals entlassene Beamte wieder in den Staatsdienst zurückkommen können,
sagt Professor Frank Bajor, Historiker und Leiter des Zentrums für Holocaust-Studien am Münchner Institut für Zeitgeschichte. Nur,
dass dann am Ende diese Integration so weit geht, dass daraus eine moralische Hypothek für die Bundesrepublik entsteht, ist dann das eigentliche Problem, nicht die Integration an sich. So können wir in manchen Institutionen der Bundesrepublik feststellen, dass zum Beispiel im Auswärtigen Amt Anfang der 50er Jahre mehr ehemalige NSDAP-Mitglieder saßen als noch zur Zeit des Dritten Reiches. In der schleswig-holsteinischen Landesregierung in den 50er und 60er Jahren waren unter den Staatssekretären und Ministern 2/3 ehemalige Parteimitglieder. Auch Massenmörder schaffen es zum Beispiel wieder in den Polizeidienst. Georg Häuser, mitbeteiligt an der Ermordung von über 11.000 Menschen, wird Leiter des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz. Und einer der bekanntesten Fälle, also einer der Kommentatoren der Nürnberger Rassegesetze, Hans-Maria Globke, wird Chef des Bundeskanzleramtes. Das hat für die Bundesrepublik ganz zweifelsohne eine schwere moralische Hypothek bedeutet und geht sicher im Ergebnis weit über das Notwendige hinaus, das unvermeidlich gewesen war.
Die Stunde drängt, die Zeitnot schreckt.
Halt!
Leichten Herzens genießen.
Du hast es selbst in der Gewalt. Leichten Herzens genießen, lerne es durch die HB. Denn die HB ist eine Filterzigarette, die schmeckt und die sie
leichten Herzens genießen.
Die Unbeliebtheit der Entnazifizierung in weiten Kreisen der deutschen Bevölkerung zeigte sich auch darin, dass die Deutschen sich untereinander in großem Stil sogenannte Persilscheine ausstellten. Das waren Leumundzeugnisse, in der die Aussteller der jeweiligen Person versicherten, sie sei immer eine ehrenwerte Person gewesen. Also die christlichen Kirchen haben sich bei dieser Ausstellung der Persilscheine in besonderer Weise hervorgetan. Also selbst ehemalige NS-Täter, denen wurde noch bescheinigt, doch ein Mensch anständiger Gesinnung gewesen zu sein.
Die Bereitschaft, sich mit dem Holocaust, mit den Massenmorden auseinanderzusetzen, war erst einmal gering, sagt der Historiker Frank Bajor.
Dem widerspricht auch nicht, dass das Tagebuch der Anne Frank zu einem großen Verkaufserfolg wird in den 50er Jahren. Aber der Holocaust ist in dem Tagebuch ja auch nicht sichtbar. Im Grunde genommen bleibt das ganz maßgeblich ausgeblendet und zeigt sich daran, dass Informationen über den Massenmord relativ wenig Interesse entgegengebracht wird. Und die Deutschen sich in besonderer Weise auf die eigenen Belange, auf die Bewältigung des Alltags hier konzentrieren und vielfach wenig sensibel reagieren jetzt, also gegenüber ehemaligen Opfern, ja geradezu unwirsch. Derjenigen, die dann zurückgekommen waren in 50er Jahren in Deutschland, fühlen die sich ja keineswegs besonders gut aufgehoben, sondern müssen selber im Grunde genommen über diese Vergangenheit schweigen, um nicht anzuecken.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte. Guten Abend.
Im Dezember 1952 flimmert die erste Fernsehsendung der Bundesrepublik über die Bildschirme. 1 Stunde und 58 Minuten lang. Etwa 4000 Familien besitzen zu diesem Zeitpunkt einen eigenen Fernsehapparat. 1955 gibt es bereits 84.000 Fernsehgeräte. 1957 wird die Millionengrenze überschritten. Die Fernsehtruhe in gediegenem Nussbaum wird zu einem Symbol des Wirtschaftswunders. Auch das Auto verkörpert Erfolg, Wohlstand und Lebensqualität für den Einzelnen wie für die Gesellschaft. Dank bequemer Teilzahlung, wie der neue Ratenkredit verspricht, ist der 3.950 Mark teure Volkswagen bald für viele erschwinglich.
Jahre der Entwicklung und Forschung, Jahre der Erfahrung von Millionen Besitzern in der ganzen Welt machten viele Eigenschaften des Volkswagens berühmt. Aber die allerwichtigste ist, dass dieser Wagen läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft.
Die erste Staatskarosse Adenauers war übrigens ein schwarzer Mercedes-Benz 300. damals das größte, luxuriöseste und schnellste in Deutschland produzierte Serienauto nach dem Zweiten Weltkrieg. Ausgestattet mit Radio, Fallschiebedach, Scheibenwaschanlage und, seinerzeit fast unglaublich, mit einem Funktelefon. Die 50er sind eine Dekade des technischen Fortschritts. Zwischen 1949 und 1954 verdoppelt sich das Volkseinkommen der Westdeutschen zum ersten, zwischen 1955 und 1962 zum zweiten Mal. Das Millionenheer der Flüchtlinge und Vertriebenen erweist sich dabei als Motor der Entwicklung. Die oft gut ausgebildeten Pommern, Schlesier oder Ostpreußen packen an. Aber es liegt eine bleierne Schwere über dem Land. Bezeichnend, dass man nach dem Chaos der Trümmerzeit sehr schnell wieder auf die rigiden Erziehungsmuster und bigotten Lebensregeln aus der wilhelminischen Zeit zurückgreift. Die aus der Gefangenschaft heimgekehrten Väter mussten ihre Autorität beweisen, was sich meist in autoritärem Verhalten äußerte.
Zugleich waren viele Väter ja auch gefallen. 2,5 Millionen Halbwaisen, die ohne Vater aufgewachsen waren. Neuere Untersuchungen zeigen, dass gerade in diesen Familien ein völlig idealisiertes Vaterbild hochgehalten wurde, demzufolge in den Erzählungen der Mütter gegenüber ihren Kindern der Vater immer ein anständiger, rechtschaffener Mann gewesen sei, der immer nur seine Pflicht erfüllt habe, der dann sich für uns aufgeopfert hat und jetzt müssen wir uns seiner würdig erweisen. Er schaut jetzt aus dem Himmel auf uns herab und ihr Kinder müsst jetzt brav sein und sozusagen damit der Vater wohlgefällig auf uns herabgucken kann. Das ist eine Erzählung, die millionenfach in den Familien verbreitet wird und die natürlich letztlich eine kritische Einsicht, dass nun nicht alle Väter immer nur liebe Papis gewesen waren, sondern sich auch an einem Vernichtungskrieg oder an Massenmorden im Einzelfall beteiligt hatten. Nicht alle sicher, aber doch ein Teil. Diese Einsicht wird natürlich hier in diesem Klima weitgehend blockiert.
Das hatte weitreichende Folgen. Frank Barjor.
In den Nachkriegserzählungen nehmen sich die Deutschen in besonderer Weise als Opfer wahr. Einerseits als Opfer des Nationalsozialismus, einer totalitären Diktatur und Opfer Hitlers, andererseits als Opfer des Krieges. Der Krieg wiederum wird wie eine Naturkatastrophe behandelt, ein Schicksal, das über die Menschen hereinbricht, etwas, was scheinbar nicht menschengemacht ist, was auch von Deutschland gar nicht ausgegangen ist, sondern ein anonymes Schicksal, dem man sich jetzt stellen musste. Das Beteiligtsein an einem Vernichtungskrieg, das Mitmachen im Nationalsozialismus werden weitgehend verdrängt. Und diese Opferstilisierung hat natürlich die Funktion, mögliche Schuldvorwürfe abzuwehren. Indem man sich selber massiv zu Opfern macht, will man dem Vorwurf begegnen, doch hier im Grunde genommen Mittäter oder mitbeteiligt gewesen zu sein.
Es wird ja alles wieder gut, nur ein kleines bisschen Mut lässt das Glück dich auch manchmal allein.
In den 50er Jahren waren 2/3 der Bevölkerung Frauen. In Krieg und Trümmerzeit hatten sie ihren Mann stehen müssen, aber nun kamen die Männer zurück, beanspruchten ihre alte Führungsrolle und wollten wieder ein liebes, anschmiegsames Weibchen haben.
Worauf es ankommt, ihrem Mann ein Heim zu schaffen, in dem er wirklich zu Hause ist, in das er nach des Tages Arbeit gern zurückkehrt. Dabei muss immer im Vordergrund stehen, was ihm besonders am Herzen liegt. Aus Leitfaden für die Frau 1953.
Frauen dürfen ohne die Einwilligung des Ehemannes nicht mal ein Bankkonto führen, eine Wohnung mieten, geschweige denn gegen seinen Widerstand berufstätig sein. In Kirchen wird gepredigt, die Frauen sollten Platz machen für die Männer und wieder an den Herd zurückkehren. Beamtinnen, die heirateten, mussten entlassen werden, sobald das Familieneinkommen auch ohne ihren Verdienst ausreichte. Arbeitete eine Frau trotzdem weiter, galt sie in vielen Augen als egoistisch und asozial. Ihre Kinder wurden als Schlüsselkinder diffamiert. Erst im Juli 1958 wurde die Gleichberechtigung von Mann und Frau schließlich im bürgerlichen Recht der Bundesrepublik verankert. Aber an den gesellschaftlichen Realitäten änderte sich trotzdem wenig. In Wirtschaft und Politik gab es weiterhin nur ganz wenige Frauen in verantwortlicher Position. Der Bundestagsabgeordnete Dr. Michael Horlacher sagte den bezeichnenden Satz:
Als Einzelne wirkt die Frau wie eine Blume im Parlament, aber in der Masse wie Unkraut.
Da dein Essen, Mutter, macht den Tag zum Feste.
So, warte doch. Es kommt ja noch das Beste. Die Augen zu. Jetzt kommt der Clou. Die Augen auf.
Dr. Oetkers Mandelpudding.
Versüße dir den Alltag durch Dr. Oetkers Puddingpulver.
Im Lauf der 50er Jahre bricht dann ein massiver Generationskonflikt auf. Es geht dabei nicht nur um Alt und Jung, sondern auch um das alte Deutschland und den neuen Westen. Hier sozusagen alte Zöpfe und Volksmusik, dort Blue Jeans, Jazz und natürlich Elvis Presley. Doch trotz wippender Petticoats und Capri-Hosen, trotz Jeans und halbstarken Attitüde, aus heutiger Sicht ging es immer noch recht moralinsauer zu. Laut Paragraph 180 war es Eltern bei Strafe verboten, unverheiratete Paare in einem Zimmer übernachten zu lassen. Der berüchtigte Paragraph 175 besagte, ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen lässt, wird mit Gefängnis bestraft. Und Abtreibung wurde laut Paragraph 218 mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren belegt. Erst gegen Ende der 50er Jahre gerät die Bundesrepublik unter der restaurativen Oberfläche wirklich in Bewegung. Was ist es, was die Westdeutschen in ihrer großen Mehrheit schließlich zur Demokratie bekehrt? Der Historiker Frank Bajor.
Das ist eine der großen Forschungsfragen. Warum bleibt nicht nur die Bundesrepublik demokratisch, sondern warum wird sie überhaupt ein demokratisches Land? Und hier gibt es, glaube ich, 5 Dinge, auf die man verweisen kann. Zum einen delegitimiert sich der Nationalsozialismus am Kriegsende auch selber durch diese sinnlosen Opfer, dass da 15-Jährige verheizt werden. Hitler verabschiedet sich in Selbstmord und die Deutschen haben das Gefühl, jetzt lässt er uns im Dreck zurück und wir müssen uns aus diesem Dreck jetzt selber hervorarbeiten. Der Führermythos verkehrt sich dadurch ins Gegenteil. Dann haben wir eine Kontinuität von Feindbildern im Kalten Krieg, der Antikommunismus, der Kampf gegen die Sowjetunion, das klingt vertraut und lässt viele Ehemalige durchaus anknüpfen, auch an die neue Situation. Wir haben drittens einen großen wirtschaftlichen Erfolg der Bundesrepublik, anders als in der Weimarer Republik. Die Wirtschaft brummt und auch viele der Ehemaligen werden jetzt beruflich reintegriert und sie wollen diese erfolgreiche berufliche Reintegration nicht noch einmal aufs Spiel setzen. Sie haben mit ihrer zweiten Chance nicht mehr gerechnet. Und jetzt wollen sie diese neue Chance auch nicht mehr gefährden. Und das vielleicht wichtigste Element ist, dass die nicht unproblematischen gesellschaftlichen Verhältnisse der 50er Jahre seit Ende der 50er Jahre von jungen nachwachsenden Generationen kritisiert werden, auch skandalisiert werden und im Grunde genommen seit Ende der 50er Jahre eine kritische Auseinandersetzung einsetzt, mit der die Bundesrepublik sich gewissermaßen kritisch mit sich selber beschäftigt und durch diese jahrzehntelange anhaltende Auseinandersetzung sich am Ende demokratisiert und tatsächlich zu einem demokratischen Land wird.
Das sich auch seiner Vergangenheit stellt. Und zwar nicht schlechter als andere Länder das tun, findet Bajors Kollege Wolfgang Benz.
Wenn man vergleichbare spätere Beispiele sich ansieht, findet man nirgendwo etwas, sondern im Gegenteil, die Deutschen werden ja inzwischen als Weltmeister im Erinnern und in der Selbstbezichtigung gefeiert, da sie jetzt in der 3. oder 4. Generation in der Regel nicht ohne fremde Nachhilfe sich dieses Problems angenommen haben.
Die kleine Freiheit und das große Schweigen, die 50er Jahre und ihr Erbe. In HR Info Wissenswert hörten Sie ein Feature von Margot Litten. Es gibt bekanntlich Erbstücke aus den 50er Jahren, die richtig gut sind. Und dazu gehören nicht wenige Bauwerke, die Anfang der 50er Jahre entstanden sind. In einer kritischen Auseinandersetzung mit der Ästhetik und mit den Verbrechen der Nazizeit. Merkwürdig ist nur, dass wir diese Gebäude heute nicht wie einen Schatz hüten, sondern abreißen. Aktuelle Beispiele: der ehemalige Bundesrechnungshof und die Oberfinanzdirektion in Frankfurt. Hören Sie dazu einen Beitrag von Julika Tillmanns.
Das spüren wir gerade an dieser Stelle so deutlich. Das war Demokratie.
So war das damals, als 1953 der neu erbaute Bundesrechnungshof in Frankfurt eröffnet wurde. Beethovens Rondo, Wut über den verlorenen Groschen, erklang. Bundespräsident Theodor Heuss sprach über die Verantwortung der Finanzinstitutionen in der jungen Demokratie. Und auch das Bauwerk selbst sollte demokratisch wirken. Transparenz, Bescheidenheit und Gleichmaß, das waren die neuen Ideale in der Architektur.
Diese 50er-Jahre-Architektur ist dadurch gekennzeichnet, dass man natürlich weg wollte vom allzu monumentalen Stil des Dritten Reiches. Also das sind bewusst leichter wirkende Architekturen, die oft bis zu einer gewissen Filigranität gehen und die auch viel Öffnungen zeigen. Also das will nicht schwer sein, das will etwas Leichteres sein. Und eine gewisse Offenheit, das hat man auch durchaus verbunden mit einer Auffassung von Demokratie.
Erläutert der Architekturhistoriker Dr. Wolfgang Vogt, bis zu seiner Pensionierung stellvertretender Leiter des Deutschen Architekturmuseums. Gerade Frankfurt hat von dieser demokratischen Baukultur einiges zu bieten. Schließlich war man im Wettbewerb mit Bonn um den Sitz der Bundeshauptstadt lange Zeit vorne dran.
Das hat zwar nicht geklappt, aber es gibt hier Bauten, die direkt aus diesem Hauptstadtwunsch hervorgegangen sind, wie zum Beispiel dieser wunderbare Sendesaal des Hessischen Rundfunks und auch die Paulskirche. Das war ja überhaupt das erste öffentliche große Bauwerk, das wieder aufgebaut wurde, schon 1947 fertig. Auch dem liegt zugrunde die Idee, dass da das Parlament eigentlich rein sollte.
In unmittelbarer Nachbarschaft der Paulskirche entstand eben der Bundesrechnungshof. Und auch er gilt dem Architekturhistoriker als herausragendes Beispiel für den Geist der 50er Jahre.
Wenn wir uns den Bundesrechnungshof ansehen, dann haben wir zueinander gestellte Baukörper, die also nicht mehr so wie ein barockes Schloss einen Mitteleingang betonen und Hierarchie darstellen, sondern diese Gebäude stellen Funktion dar. Und das ist ein viel bescheideneres Auftreten, als wie das früher der Fall gewesen war.
Ganz ungeschützt präsentierte Rechnungshof seine Konstruktion nach außen. Das tragende Stahlskelett zeichnet sich auf der Fassade ab. Das Dach darüber scheint zu schweben. Typisch 50er Jahre eben. Jedoch nur ein Teil des Gebäudes von dem Hannoveraner Architekten Team Dierschke und Steinmeier bleibt der Stadt Frankfurt erhalten. Der Westflügel wurde gerade im Zuge einer Sanierung und zugunsten eines Neubaus abgerissen. Und das ist kein Einzelfall.
Wir haben eine erschreckende Verlustbilanz der letzten Jahre, was die 50er Jahre in Frankfurt angeht. Also es ist ja nicht nur das erste Hochhaus nach dem Krieg, das Zürichhaus am Opernplatz, was verloren gegangen ist. Wir haben ein anderes fantastisches Hochhaus von Egon Eiermann verloren, die frühere Hochtiefverwaltung. Wir haben das Rundschauhaus von Wilhelm Behrensen mit dieser eleganten runden Ecke da am Eschenheimer Tor verloren.
In jüngerer Zeit verschwand auch die 1955 erbaute Oberfinanzdirektion an der Adickesallee. Auch sie war ein echter Hingucker mit ihrem bunten Natursteinmosaik auf der Fassade und dem Eingangspavillon, der elegant davor auf Stelzen schwebte. Der Pavillon ist das Einzige, was von dem preisgekrönten Gebäude übrig blieb. Der Architekturhistoriker Wolfgang Vogt beklagt seit langem den Verlust dieser gebauten Zeugen des demokratischen Aufbruchs in den 1950er Jahren. Was müsste geschehen, um ihn aufzuhalten?
Die Stadt als Ganze, die Stadtgesellschaft müsste ihr kulturelles Erbe, das sich in den Bauten manifestiert, besser kennen und ernster nehmen. Und dann wird so etwas gar nicht mehr möglich sein.
Das Erbe der 50er Jahre. Wenn Sie sich weiter damit auseinandersetzen wollen, empfehle ich Ihnen einen Besuch im Karmeliterkloster in Frankfurt. Dort zeigt das Institut für Stadtgeschichte noch bis zum 6. November die Ausstellung Schauplätze Frankfurt in den 50er Jahren. Und begleitend dazu gibt es am 17. Oktober einen Vortrag Der Umgang mit der NS-Vergangenheit in Frankfurt am Main. Mehr Infos und den Podcast zu dieser Sendung finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.